Ja, liebe Geschwister und Freunde, ich freue mich, heute über ein wichtiges Thema mit euch nachzudenken. Das Predigtthema heute heißt: Es gibt Christen und solche, die sich nur so nennen. Ich denke, es ist ein sehr aktuelles Thema. Vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, sich da selber zu finden. Und in der Auslegungspredigtreihe durch die Apostelgeschichte sind wir jetzt schon angelangt an Apostelgeschichte 8, Vers 5 bis 25. Das haben wir uns für heute vorgenommen. Und zwei Punkte werden da ganz deutlich daraus hervorgehen. Erstens, das Evangelium kommt nach Samaria. Und zweitens, es gibt falsche Bekenner. Beim Lesen der Apostelgeschichte, Kapitel 8, fällt auf, dass sich plötzlich die Örtlichkeit ändert. Bisher spielt sich alles in der Apostelgeschichte in Jerusalem ab, doch hier kommen viele Menschen in Samaria zum Glauben. Nördlich von Jerusalem, gar nicht mehr in Juda, sondern in dem Nordreich Israels. Was ist geschehen? Warum dieser Ortswechsel? Ist das Zufall? Nein. In Jerusalem ist nach der Steinigung von Stephanus eine riesen Christenverfolgung ausgebrochen und Christen flohen. Also wenn wir nun in Apostelgeschichte 8 lesen, dass Menschen in Samaria das Wort Gottes hören, dann ist das kein Zufall, denn Jesus hat es so vorausgesagt. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagte der Herr Jesus den Jüngern vor seiner Himmelfahrt: Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und genau das geschieht jetzt hier in Apostelgeschichte 8. Seine Jünger bezeugen den Messias und Retter der Welt in Samaria. Übrigens, wenn du die Bibel liest, nie ein Zufall. Alles geschieht so, wie Gott es vorausgesagt hat. Jetzt komme ich mit euch zum ersten Punkt. Das Evangelium kommt nach Samaria. Wir lesen Apostelgeschichte 8, Vers 5. Und ihr könnt den Finger in Apostelgeschichte 8 lassen, weil wir uns die ganze Zeit dort aufhalten werden. Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Wie gesagt, kein Zufall, Gott lenkte Philippus, den einfachen Diakon aus der Gemeinde in Jerusalem, nach Samaria. Woher kennen wir Philippus? Weiß das jemand? Kann das jemand reinrufen? Woher kennen wir Philippus noch? Bitte? Ja, das kommt nachher, später, aber woher kennen wir ihn noch? Richtig, er hat den Kämmerer getauft, richtig. Aber vorher, woher kennen wir ihn schon? Kennt jemand Apostelgeschichte 6? Er war einer der 7 eingesetzten Diakone. Und Philippus bekommt hier eine neue Aufgabe. Jetzt nicht nur in Jerusalem, sondern er zog umher in Samaria, um Jesus zu verkündigen. Er wurde Evangelist. In der Gemeinde war er ja bewährt, die Voraussetzungen als Diakon hatte er gehabt, er erfüllte die biblischen Qualifikationen eines Diakons, ein guter Mann. Aber nun schickt Gott ihn nach Samaria. Wozu? Um das Evangelium zu verkünden. Die Samariter, was waren das eigentlich für Leute? Viele denken, ja, ich kenne dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, hört sich ganz nett an. Dann denkt man sofort, Samariter, vertrauenswürdig. Überhaupt nicht. Es war ein ganz vermischtes Volk. Schaut man in die Geschichte, Samaria gehörte zum Nordreich Israels nach der Abspaltung von Juda. Ganz kurz, Jerobeam, der erste König des Nordreiches, lag im Clinch mit Salomo, weil Salomo Götzendienst getrieben hat. Und Gott hat ihm einen Widersacher gegeben, damit er sich nicht zu sehr überhebt. Und Salomo ist gestorben. Und dann kommt sein Sohn Rehabeam an die Macht. Und er legt noch größere Lasten der Steuerschuld, so der Steuerlasten auf das Volk. Und die 10 Stämme des Nordreiches oder von Norden, des Israel, von Israel, wenden sich ab von Juda und von Benjamin. Und jetzt hat dieser neue König Jerobeam die Idee, hör mal, wir haben ein Problem. Die gehen ja alle in den Tempel nach Jerusalem und dann haben sie wieder Berührungspunkte mit dem wahren Glauben. Und das ist eine Konkurrenz für uns. Und was macht er? Er baut einen Konkurrenztempel im Nordreich, damit alle nicht nach Jerusalem gehen, sondern dass sie dort anbeten, und führt einen Götzendienst ein. Und alle Könige nach ihm machten die gleiche Sünde wie Jerobeam. 200 Jahre lang. Und Gott hatte das Volk, ja, hatte dem Volk gedroht, wenn ihr nicht umkehrt, werde ich euch dort wegholen. Und sie kehrten nicht um, 200 Jahre lang. Und dann kam eine Großmacht, die Assyrer. Sie nahmen den Großteil der Juden aus Samaria weg und bürgerten sie aus. Es blieben nur noch ein paar Familien vielleicht, ein paar, ganz wenig Juden in Samaria. Was aber die Großmacht auch noch tat, sie siedelten dort in Samaria Heidenvölker an. Und so vermischten sich die übrigen Juden mit den Heiden, die dort angesiedelt wurden. Es war ein abergläubisches und götzendienerisches Volk geworden. Keine richtige Identität mehr, viel Zauberei und Magie, Astrologie und Okkultismus in der Stadt, viel Götzendienst und Besessene in der Stadt, wie Lukas berichtet. Kein Ort, wo man gerne hingehen würde. Und der Grund, warum sich die Juden von Samaria ferngehalten haben, es war einfach für sie ein Gräuel, dorthin zu gehen, diesen Menschen zu begegnen, gar mit ihnen zu essen oder sie zu begrüßen, Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und vielleicht verstehen wir jetzt, warum die Donnersöhne, die Brüder des Jakobus und Johannes, Söhne des Zebedäus, mal Feuer vom Himmel regnen lassen wollten auf Samaria, um ganz Samaria zu vernichten, weil sie, als sie mit Jesus durch Samaria gegangen sind, nicht so nett empfangen wurden von denen. Und da war schon so eine Grundnegativstimmung zwischen Juden und Samaritern da. Und dann wollten sie die vernichten. Und vielleicht verstehen wir jetzt auch die samaritische Frau am Brunnen, der Jesus, der Sohn Gottes, begegnen musste, heißt es in Johannes 4. Weil er wusste, dort ist eine Frau, die braucht ewiges Leben. Sie braucht Erlösung. Und dann geht er zu ihr hin und beginnt mit ihr ein Gespräch. Und wir wissen alle, wie verwundert sie war. Und sie sagte, wie bittest du, der du ein Jude bist, mich, mir was zu trinken zu geben, dir was zu trinken zu geben, da ich eine samaritische Frau bin. Denn die Juden hatten ja keinen Umgang mit den Samaritern. Und eine wunderschöne Geschichte entsteht. Jesus sagt ihr ihre Sünden und sie merkt, oh, das muss ein Prophet sein. Und auf einmal geht dieser Frau am Brunnen auf. Es ist der Messias, der Retter. Sie lässt den Krug stehen, rennt zurück und sagt, ich habe einen getroffen, der alle meine Sünden genannt hat, der mich kennt, ob das nicht der Messias ist. Und alle kommen und wir wissen, sie bekehren sich in dieser Stadt. Jesus war auch schon dort in Samaria und viele sind damals gläubig geworden. Liebe Freunde, wie sehr liebt der Herr Jesus die schuldigen Menschen? Er gibt Samaria nicht auf, nein, er schickt nun Philippus wieder dorthin, wo er selbst schon einmal war, wo er selbst schon hingegangen ist, um Menschen zu retten, damit weitere Menschen Frieden bekommen mit Gott. Und der Herr Jesus, aufgefahren in den Himmel und sitzend zur Rechten Gottes, hatte Samaria nicht vergessen. Philippus musste dorthin. Dorthin, wo Jesus schon selbst einmal war, um Menschen zu retten, ihnen ewiges Leben zu geben. Und nun schauen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 5 und 6 nun genau an, wie die Menschen auf das Evangelium Jesu hörten. Da heißt es: Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte. Als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Nun, wie reagieren die Samariter? Drei Worte fallen auf. Sie achten einmütig auf Philippus. Zweitens, sie hörten zu. Und drittens, sie sahen zu. Und gleich werden wir etwas Gewaltiges in Apostelgeschichte 8, Vers 12 lesen. Sie glaubten Philippus, sie glaubten seiner Predigt und Männer und Frauen ließen sich taufen. Und in Apostelgeschichte 8, Vers 14 lesen wir, dass ganz Samaria das Wort Gottes angenommen hatte. Was für eine Botschaft. Ein ganzer Landstrich wird gläubig. Menschen in Samaria wurden gläubig an Jesus, bekehrten sich zu ihm und wurden gerettet. Lieber Freund, der du heute hier im Gottesdienst sitzt, hier in Overath, bist du auch so wie ein Samariter? Erstens, sie achteten einmütig auf die Predigt. Wenn da steht einmütig, können wir davon ausgehen, alle achteten auf Philippus und niemand störte. Das ist selten. Welch eine Gnade. Dass selbst die Lästermäuler ihr Maul halten, war wahrscheinlich eine gute Predigt, nicht? Zweitens, sie hörten zu. Wie viele sitzen im Gottesdienst und hören nicht zu? Jemand saß mal hier und ich fragte einen seiner Freunde, ob der zugehört hätte. Sagt er nein, der hat die ganze Zeit Schach gespielt auf seinem Handy. Sie hörten aber zu. Und sie sahen zu. Drittens. Oh, was wünsche ich mir, diese Kirche wäre voll von solchen Samaritern aus Overath, die vielleicht eine völlig kaputte Vergangenheit haben, mag sein, aber nun hier sitzen und genau auf die Predigt achten und zuhören. Denn das, was wir hier zu predigen haben, hat sich nicht geändert. Die Botschaft vom Kreuz ist haargenau die gleiche, die Philippus damals gepredigt hat. Nichts hat sich geändert. Gott wurde Mensch. Geboren von einer Frau. Er ging dann ans Kreuz, um die Schuld auf sich zu nehmen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Nichts hat sich geändert. Und es geht hier ums ewige Leben, Freunde. Es ist keine Lappalie, kein Randthema, keine Unterhaltungsveranstaltung. Bei der Predigt geht es um das Wichtigste. Gott liebt die schuldigen Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingab an das Kreuz von Golgatha, damit Menschen, die glauben, gerettet werden. So sagt es Johannes 3, Vers 16. Wenn du so ein Leben wie ein Samariter geführt hast, an Sternzeichen glaubst, Horoskope glaubst und all die Märchen glaubst, die uns die Weltanschauungspropheten unserer Tage so von sich geben, und nun hier sitzt, und nun genau auf das Wort Gottes achtest, zuhörst, wie die Samariter damals, so spricht Gott heute auch durch den Heiligen Geist zu deinem Herzen und sagt, komm heute zu Jesus und bekehre dich zu ihm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir zumindest ging es, als ich mich bekehrt habe, so klar, stand es vor Augen, ich habe mich gegen alle Gebote Gottes schuldig gemacht. Ich habe alle 10 Gebote gebrochen. Es gab Tage in meinem Leben, wo ich viele Gebote an einem Tag gebrochen habe. An einem einzigen Tag. Vielleicht geht es dir auch so. Und so gilt dir die Einladung des Evangeliums genauso heute in Overath wie damals, als Philippus über Jesus predigte. Du kannst heute zu Jesus kommen und Vergebung bekommen, denn Jesus kann Sünden vergeben. Das kann niemand. Kein Richter auf der Welt kann Sünden vergeben. Kein Mensch, kein Priester, keine Kirche. Das kann nur der Herr selbst, Gott. Und wenn du heute genau auf das Evangelium achtest und genau zuhörst, dann sagt der Heilige Geist dir, mach es fest mit Jesus. Treffe eine Entscheidung heute. Glaube meinem Evangelium und ich gebe dir ewiges Leben. Oh, welch ein Wunder der Gnade, dass sündige Menschen in Frieden kommen können mit einem dreimal heiligen Gott durch Jesus, der sein Blut am Kreuz für dich und für mich vergoss. Wir haben eben Abendmahl gefeiert. Welch ein Wunder der Gnade. Ich staune immer wieder. 32 Jahre bin ich schon, habe ich ewiges Leben. Und ich staune immer wieder neu über dieses Wunder der Errettung. In Apostelgeschichte 8, Vers 7 bis 8 lesen wir, denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Und dann lesen wir auch noch Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Erwachsene Leute buchten um, bekehrten sich und ließen sich dann taufen. Das ist die neutestamentliche Reihenfolge. Wie wahr ist doch die Bibel, wenn sie sagt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Philippus predigt und scharenweise Leute buchen um, bekehren sich zu Jesus. Und ich danke dem Herrn für sein wunderbares Evangelium, denn diese frohe Botschaft hat auch mich erreicht. Jesus fand mich durch sein Wort. Und nun bin ich sein. Vielleicht kurz, ich bin im Moment so unterwegs und will ein bisschen mehr lernen vom Weltall. Man soll ja nicht dumm sterben, nicht? Und da dachte ich, wir haben mittlerweile mit dem Hubble-Teleskop die Möglichkeit, 13 Milliarden Lichtjahre weit zu gucken. Das heißt nicht, dass das Weltall so alt ist, aber so, das ist eine Streckenangabe. Weiter können wir nicht gucken. Wisst ihr, was eine Lichtsekunde ist? 300.000 Kilometer. Da reicht das Licht. In einer Sekunde sind wir beim Mond. Schnell, ne? Ist nicht weit weg. Eine Lichtminute, 60 mal 300.000. Eine Lichtstunde, 360 mal 300.000. Ein Lichtmonat mal 12, ein Lichtjahr. 1000 Lichtjahre. Wer ist noch dabei beim Rechnen? Eine Milliarde Lichtjahre und 13 Milliarden Lichtjahre. Kein Computer dieser Welt kann das ausrechnen. Die würden vorher kaputt gehen, bis sie mit dem Rechnen durch sind. Und so weit können wir noch gucken, es geht weiter. Wie groß ist der Herr? Und sein Wort hat mich, kleinen Wurm, auf diesem kleinen Planeten erreicht. Und ich darf glauben in meinem Herzen, dass es diesen großen Gott gibt, der mich einlädt in seinen Himmel. Ich kann darüber nur staunen. Und dieser große Gott hat mich auf diesem kleinen Krümel Erde gefunden. Er fand mich. Der König aller Könige wird bald kommen, in Macht und Herrlichkeit, nicht als kleiner Mensch in einer Krippe, wie es damals war. Und dann wird er mich mitnehmen in seinen neuen Himmel, weil ich ewiges Leben habe. Ich habe es. Ich bekomme es nicht erst. Ich habe es. Denn Johannes 3, Vers 16 sagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich habe das ewige Leben, ein Geschenk, das nur Gott geben kann. Er verschenkt das ewige Leben sehr gerne. Aber nicht mit der Gießkanne über die ganze Menschheit, dass jeder es bekommt. Nein, unter einer Bedingung. Wenn ein Mensch glaubt. Sonst, lieber Freund, muss ich dir einen anderen Vers sagen, der dann auf dich passt, wenn du nicht glaubst. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich habe den Sohn, welch eine Gnade. Und wer Jesus hat, der hat das Leben, sagt die Bibel. Mein zweiter Punkt, es gibt falsche Bekenner. Kennt ihr diese Leute, die sagen, ich glaube auch? Ich glaube auch. Wenn ich durch meine Straße gehe, habe ich den Eindruck, alle gläubig. Falsche Bekenner sind Leute, die sagen, ich glaube an Gott, aber die Wahrheit ist, sie sagen es nur. Die Wahrheit ist, sie kennen Jesus nicht, sie sagen es nur. Es gibt echte und unechte Christen. Eigentlich gibt es nur echte, aber die Welt ist so durcheinander und steht so am Kopf, dass man das sagen muss, nein, es gibt auch unechte. Auch wenn die Bibel sehr klar über Jesus und über das ewige Leben spricht, gibt es sonderbare Reaktionen bei den Menschen. Hier in unserem Text kann man eine sehr sonderbare Reaktion bei Simon, dem Zauberer, erkennen. Und ich möchte dich einladen, ebenso gut zuzuhören wie bisher, um aus der falschen Gesinnung dieses Mannes wertvolle Rückschlüsse für dich selbst zu ziehen. Simon, was war das für ein Kerl? Apostelgeschichte 8, 9 bis 11 sagt, aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen, dieser ist die große Kraft Gottes. Sie hingen ihm aber an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Nun, ich weiß, was Zauberei ist, aber ich dachte, ich frage mal Wikipedia. Und Wikipedia sagt, Zauberkunst ist eine unterhaltsame, auf Sinnestäuschung beruhende Vorführung. Für Gott, der nicht täuschen kann, der nicht verführen kann, weil keine Lüge in ihm ist, ist Zauberei böse in seinen Augen. Es gibt viele Bibelstellen, die das sagen, nur eine kleine Stelle, 2. Könige 17, Vers 17. Und sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn zu erzürnen. Auch ist auf Täuschung beruhende Zauberei ein Greuel vor Gott. Sprüche 3, Vers 32. Denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Greuel. Aber mit den Aufrichtigen hat er vertrauten Umgang. Nun, Simon ist ein Zauberer und verdiente seinen Lebensunterhalt mit auf Sinnestäuschung beruhende Vorführungen. Und weil er viele Zuschauer hatte, die er in seinen Bann gezogen hatte, konnte er sich auch teuer verkaufen und behauptete von sich, dass er mit Gott in Verbindung stehe. Oh, ich kenne so viele Leute, die das glauben von anderen. Die schauen mit Achtung auf solche Leute. Alles Sinnestäuschung, nicht wahr? Und diese Leute damals in Samaria glaubten dieser Täuschung. Kleine und große glaubten das. Und viele Samariter sagten sogar von Simon, dieser ist die große Kraft Gottes. Simon hatte eine riesige Gefolgschaft in Samaria und er zog alle in seinen Bann. Und nun kommt Philippus, der einfache Evangelist und Diakon aus Jerusalem nach Samaria und predigt das Evangelium von Jesus. Und viele bekehren sich zu Jesus. Und Simon ist ganz erstaunt über Philippus. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, Vers 6 bis 7, dass Philippus nicht nur predigte, sondern auch große Zeichen tut. Besessene Menschen wurden frei, die Dämonen fuhren mit großem Geschrei aus, es wurden viele Gelähmte geheilt durch Philippus. Die ganze Stadt ist voller Freude über diese echten Wunder. Übrigens, die vielen Wunder in der Apostelgeschichte wurden zwar durch normale, einfache Menschen ausgeführt, aber auf die Frage, wer hinter den Wundern steht, sagen die Jünger immer wieder, dass diese von Jesus kommen. Ganz anders als Simon. Er stellt sich dar, ich kann das. Die kommen von mir. Ich bin Simon der Große. Ich stehe mit Gott in Verbindung. Ich kann das. Aber wie reagiert Petrus, als er vor den Leuten steht, die böse auf ihn sind, die Elite Jerusalems, und er gefragt wird, in welcher Macht macht ihr das? Und dann sagt er ganz bescheiden, Apostelgeschichte 4, Vers 10, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn, durch Jesus gesund vor euch steht. Kurz, Petrus sagt, das waren nicht wir, das hat Jesus gemacht. Simon sagt, ich hab's gemacht. Ich bin der Große. Könnt ihr einen Unterschied sehen? Und das Wunder ist echt, bei Simon war alles gefälscht, alles gelogen. Aber der Gelähmte und die Gelähmten in Samaria, sie konnten wirklich gehen. Und da braucht man kein Arzt sein. Ich als einer, der keine Ahnung von Medizin ist, könnte sehen, dieser Mensch ist gesund geworden. Keine Täuschung, sondern echte Wunder. Und Simon ist außer sich. Er fragt sich, wie macht Philippus das? Wie kriegt er das hin? Und Simon hat jetzt Konkurrenz bekommen in dieser Stadt. Eine bessere, als er selbst ist. Größere Wunder, als er durch Sinnestäuschung vollbringen konnte und dabei nur die Leute hinters Licht führt. Und er weiß im Inneren ganz genau, dass alles, was er tut, nur Täuschung ist, gefälscht und gelogen. Fake-Veranstaltungen. Er weiß genau, alles, was ich hier tue, ist ein großer Schwindel. Und Simon denkt, wow, wie macht Philippus das? Wie kriegt er das hin? Und er überlegt sich, ich muss mich ganz nah an Philippus ranmachen. Denn aufgrund der echten Wunder ist die ganze Stadt voller Freude. Und dann lesen wir folgende Verse in Apostelgeschichte 8, 12 bis 13. Als sie aber dem Philippus glaubten und das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Das ist ja wunderbar. Nein, die Samariter waren auch weiter als viele Juden, die Wunder sahen. Und die ganze Elite Jerusalems beispielsweise, sie bekamen ja auch Wunder mit. Aber sie bekehrten sich nicht, sie blieben halsstarrig. Ganz anders die von den Juden verachteten Samariter. Sie glaubten und Männer und Frauen ließen sich taufen. Die Stadt war von Freude über die Wunder Jesu erfüllt und die Menschen glaubten dem Evangelium Jesu. Und Philippus, unser einfacher Prediger, ist glaubwürdig. Seine Predigten werden angenommen. Die Leute kehren um von ihren Sünden und glauben dem Evangelium Jesu. Bisher war Simon der Zauberer der wichtigste Mann der Stadt, aber nun folgen alle diesem einfachen Prediger aus Jerusalem. Was geht vor in dem Kopf von Simon? Er kann Philippus nicht ausschalten, wie die Juden in Jerusalem das vorhatten mit den, ja, die hatten die Macht dazu, die Jünger ins Gefängnis zu stecken, sie umzubringen, so wie sie es mit dem Herrn gemacht haben. Aber er hat nicht die Macht dazu. Was soll er machen? Denn alle folgen ihm, dem Philippus, und glauben dem Wort des Evangeliums. Menschen bekehren sich und erwachsene Männer und Frauen lassen sich taufen auf den Namen Jesu. Auch Simon trifft eine Entscheidung. Viele entscheiden sich, Simon auch, aber er trifft eine andere Entscheidung. Er entschied sich nicht für Jesus, sondern er entschied sich, ich möchte auch solche Wunder vollbringen können. Dass die Wunder echt sind im Gegensatz zu seinem Schwindel, das hat er messerscharf verstanden. Aber die Botschaft des Heilands vom Kreuz hat er nicht geglaubt. Seine Sünden, die ihn vor dem lebendigen Gott schuldig machen, hat er nie bekannt, nie bereut. Er tat nur so, als würde er dazugehören. Ja, es gibt echte und unechte Christen. Simon war nicht echt. Und wir lesen in Vers 13, Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Er war begeistert, ja, von Philippus und von den Wundern, aber nicht von Jesus. Und jetzt kommt eine große Ernüchterung. Wenn wir Apostelgeschichte 8 ab Vers 18 weiterlesen, merken wir, dass Simon kein ewiges Leben hatte. Dass er nicht Jesus im Herzen hatte. Dass er nicht gerettet wurde, weil er an Jesus glaubte. Denn Johannes 1, Vers 12 sagt, diejenigen, die ihn, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Simon hatte Jesus nie angenommen. Er hatte nie das Anrecht erhalten von Gott, ein Kind Gottes zu werden. Er hielt sich bei Philippus auf, um von ihm zu lernen, wie man Menschen beeindrucken kann, damit er weiter seine sinnestäuschenden Vorführungen machen kann. Aber er hat nicht bereut, dass Gott diese Täuschungen in seinem Leben für böse hält. Und Simons Kompromisse gehen weiter. Er lief nicht nur mit bei Philippus, sondern seine Täuschung ging sogar so weit, dass wir in Vers 13 lesen, dass er sich sogar taufen ließ. Oh, das ist schon weit, oder? Viele sagen, ich bekehre mich zu Jesus, aber Taufe ist mir ein Schritt zu viel. Simon schon. Alle Formalien nahm er ernst, um als Christ durchzugehen. Alles getan, um als Christ wahrgenommen zu werden. Äußerlich alle Rituale und Bekenntnisse absolviert. Sogar getauft, aber niemals gerettet. Er glaubte nicht an Jesus Christus, an seinen stellvertretenden Tod am Kreuz auf Golgatha, wo der Sohn Gottes sein Leben hingab, damit jeder, der bereut, jeder, der glaubt und umkehrt, ewiges Leben hat. Simon hatte Jesus nicht. Und nur wer Jesus hat, hat das ewige Leben. Und wer Jesus nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Ich bin jetzt schon 32 Jahre gläubig und predige jetzt bald nahe 30 Jahre. Und wie oft traf ich in der Gemeinde auf Menschen, die sich haben taufen lassen, aber niemals gerettet waren. Menschen, die so tun, als ob. Ich kenne junge Männer, die so taten, als wären sie echt, aber sie belogen alle. Sie gingen sogar so weit zu heucheln, um Mädchen zu beeindrucken, wie gläubig sie doch sind, kamen sogar regelmäßig in eine schlecht besuchte Gebetsstunde, um so zu tun, als ob ihnen Gebet wichtig wäre. Aber ich habe sie niemals beten gehört. Sie taten nur so, als wenn sie fromm wären. An zwei Fälle erinnere ich mich ganz genau. Mit beiden habe ich gesprochen, um sie gerungen, aber vergeblich. Der eine kam nur so lange in die Gemeinde, bis er geheiratet hat. Und nach seiner Hochzeitsreise kam er nie wieder in die Gemeinde. Die Gemeindeleitung sagte mir damals, Andreas, kümmere dich um ihn. Habe ich gemacht, ich habe mich wochenlang mit ihm getroffen. Jüngerschaft gemacht, die Bibel gelesen. Aber ich habe gesehen, der hat überhaupt kein Interesse an Jesus. Aber er spielt so fromm. Weil sein Mädchen ja auch fromm ist, nicht? Und bis heute, ich war damals noch sehr jung, denke ich, war es richtig, dieses Mädchen nicht zu warnen? Der andere stahl wie ein Rabe, hatte Schulden bei allen möglichen Gemeindemitgliedern. Oh, einmal war er mir so böse, als ich ihn darauf ansprach und gesagt habe, hör mal, du kannst doch jetzt nicht weitere Schulden bei Bruder sowieso machen. Wenn du schon von vornherein weißt, du sagst, kannst du mir Geld leihen und du weißt doch schon, dass du es eh nicht zurückgibst. Und er schaut mich an und wurde zornig. Wisst ihr, wie das Gesicht eines Christen ist, wenn man ihn anspricht? Ein Christ, der Jesus im Herzen hat, der sagt, du hast recht. Das ist ein Schwindel, was ich mache. Das kann ich nicht machen. Es würde mir nahe gehen, es würde mir leid tun. Ich hätte Einsicht. Aber hier schaute ich nur in zornige Augen. Hier hat jemand was bemerkt. Dieser junge Mann log, dass sich die Balken bogen, verkaufte Drogen und Freunde aus der Gemeinde haben ihn gedeckt. Bloß nichts sagen, man verrät doch keine Freunde, oder? Erst als er in den Knast kam, dann flog seine Heuchelei auf. Aber nach außen hin war er ein Christ, kam in die Gemeinde, um sein Mädchen zu täuschen, sogar regelmäßig in die Gebetsstunde und ließ sich auch taufen wie Simon. Simon hat nie Buße getan. Er tat nur so, als ob er glaubte. Unser Punkt heißt ja, es gibt falsche Bekenner. Das sind Menschen, die mit ihrem Mund sagen, ich glaube an Jesus, aber mit ihrem Herzen sind sie nie umgekehrt von ihren Sünden. Sie sind immer noch tot in ihren Sünden, sie haben Jesus nicht. Und diese Täuschung kann eine längere Zeit erfolgreich sein, wie bei Simon. Alle denken, alles okay bei ihm. Aber Gott offenbarte die Sünde Simons. Ich möchte mit euch zusammen jetzt Apostelgeschichte 8, Vers 14 bis 24 lesen. Apostelgeschichte 8, 14 bis 24. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tue nun Buße, ob diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass in dir du voller bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich kommt. Bevor wir uns dem trügerischen Simon zuwenden, gibt es hier in unserem Text einen interessanten Einschub. Dieser Einschub ist nicht ganz leicht zu verstehen, ich werde ihn aber nicht unter den Tisch fallen lassen, nur kurz erwähnen. Die Apostel in Jerusalem hörten von den Bekehrungen der Samariter und schickten Petrus und Johannes aus Jerusalem nach Samaria. Interessant, Jesus hatte vor seiner Himmelfahrt vorausgesagt, dass die Jünger das Evangelium nach Samaria bringen würden. Und nun kommen Petrus und Johannes als Gesandte aus Jerusalem nach Samaria und stellen fest, die Menschen sind gläubig geworden. Tatsächlich. Was wir gehört haben, stimmt. Sie glauben echt, keine Täuschung. Und sogar in Jerusalem hörte man, Samaria, diese Stadt voll Zauberei und Okkultismus, hat das Wort Gottes angenommen. Und liebe Geschwister, das macht mir Mut für Overath. Ist Overath wirklich besser? Wenn ich mit den Menschen spreche, woran sie glauben. Toi, toi, toi. Und Horoskope. Und sie hoffen auf irgendwas. Leute sterben in meinem Ort und sagen, ja, mein Mann schaut auf mich herunter und lächelt. Und ich weiß, er war so sündig, wie das Meer salzig ist. Und dann wird ein Grab ausgesucht, das am Hang liegt. damit er weit schauen kann. Und dann glauben sie an Sternkonstellationen, von der die Bibel sagt, überhaupt keine Bedeutung. Sind wir wirklich besser als die Samariter? Die meisten haben keine lebendige Hoffnung, weil sie Jesus nicht kennen. Oh, wie nötig hat Overath das Evangelium Jesu, damit auch sie das Wort Gottes annehmen und gerettet werden, ewiges Leben haben. Und wen schickt die Gemeinde in Jerusalem nach Samaria? Petrus und Johannes. Eine sehr interessante Delegation, wie ich meine. Denn gerade Johannes, der streitsüchtige, aufbrausende Donnersohn, wollte Samaria ja vernichten und die Menschen umbringen, weil sie das Wort nicht so aufgenommen haben oder die Leute nicht so aufgenommen haben, die mit Jesus waren. Interessant, warum gerade Johannes geschickt wurde, um sich davon zu vergewissern, dass viele Samariter nun Christen geworden sind. Oh, wie wird Johannes, der Donnersohn, sich doch gefühlt haben, als er in die vielen Gesichter geschaut hat, die nun an Jesus gläubig geworden sind. Oh, das hat ihn verändert. Wenn es nach ihm ginge, wären ja alle tot. Und ich glaube, das hat sein Herz weich gemacht. Und Johannes wird, wenn er sich daran erinnert hat, wie er damals alle Samariter umbringen wollte, wahrscheinlich mit dem Kopf geschüttelt haben, als er sich erinnerte, wie er über diese Menschen gedacht hat. Von Johannes weiß man übrigens aus historischen Quellen, dass er so alt wurde, dass er nicht mehr gehen konnte. Man trug ihn zum Gottesdienst auf einer Bahre und immer wieder sagt dieser alte Johannes, der einzig Überlebende von all den Jüngern, der ehemalige Donnersohn, immer wieder sprach er auf seiner Bahre, als er getragen wurde, dass wir einander lieben sollen. Liebt einander, denn die Liebe ist das Wichtigste. Und wenn wir seine Briefe lesen, Liebe und Liebe, immer wieder, was hat Christus ihn verändert? Und ich glaube, dass gerade Samaria, wo er in die Augen der geretteten Geschwister, mit denen er im Himmel sein wird, als er diese Augen sah, das Ereignis gewesen sein könnte, dass sein Herz von Härte zur Liebe gewendet hat. Denn er sah in so viele gerettete Gesichter, die er früher strafen wollte. Und wir lesen in Apostelgeschichte 8, dass Johannes und Petrus für die gläubigen Samariter beten und sie bekamen alle den Heiligen Geist. Nun, das ist eine etwas schwierige Stelle, aber kurz, weil das nicht das Thema heute ist. Dass hier durch Handauflegung der Heilige Geist gegeben wurde, ist eine Ausnahme. Und wir wollen das auch als Ausnahme stehen lassen. Gott wollte es so, dass der Heilige Geist erst dann zu den Samaritern kommt, wenn die jüdischen Apostel für diese ehemaligen Heiden beten. Denn das Heil kam ja aus den Juden. Und bevor es zu den Heiden kommt, wollte Gott, dass dort das mit Handauflegung geschieht, dass für sie gebetet werden soll. Für uns gilt Epheser 1, Vers 13, wo Paulus erklärt, wie wir alle den Heiligen Geist bekommen. Paulus sagt, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit und des Evangeliums eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also im Augenblick der Bekehrung haben wir den Heiligen Geist bekommen. Das hier ist eine Ausnahme. Es gibt Glaubensgemeinschaften, die sagen, nur so geht das. Aber dann müsstest du alle anderen Bibelstellen rausstreichen aus dem Neuen Testament. Und das machen wir nicht. Die Bibel legt sich durch die Bibel selbst aus. Und nun zurück zu dem falschen Bekenner Simon, der nur so tat, als ob er gläubig wäre. Simon konnte seine Täuschung lange verbergen. Das geht. Einige schaffen das ein Leben lang. Aber es kommt die Stunde, in der Gott alles offenbar machen wird. Bei Simon dauerte die Täuschung der Gemeinde nicht lange an. Simon war erfahren mit Publicity, mit Menschen, konnte sich gut verkaufen, war vorne mit dabei. Erst hielt er sich an Philippus, aber nun war er wie eine Klette an Petrus und Johannes. Und begeistert davon, dass Gott durch die Apostel den Samariter den Heiligen Geist gibt, da denkt er, das will ich auch können. Wahnsinn, was wäre das für ein Geschäftszweig? Damit könnte er alle beeindrucken. Das würde mir Ansehen verleihen und ich wäre so beliebt wie Petrus und Johannes. Und wisst ihr, wenn Christen untereinander sind, dann ist ein ganz anderer Blick. Da ist Vertrauen. Und Simon kennt das vom Geschäftssinn und von seinen Schwindeleien ja gar nicht. Die Leute gucken skeptisch. Und er denkt, wenn ich das könnte wie Petrus und Johannes, dann hätte ich neben diesem Geschäftszweig auch noch Ansehen und Vertrauen und es wäre wunderbar für mich. Alle Samariter vertrauen doch den Aposteln. Was wäre schön, wenn ich das auch könnte, denkt Simon. Und er hatte eine tiefe Sehnsucht danach, so ein Vertrauen zu genießen wie die Apostel. Denn im Grunde ist er ein einsamer Mann, der nur mit Schwindel die Aufmerksamkeit erlangte. Und so entschloss er sich, Geld zu bringen, um diese Vollmacht zu kaufen und sagt, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, dem ich, ja, wir sehen wiederum das dicke Ich vom Simon, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Vielleicht versteht jetzt nicht jeder, was passiert, aber ein Christ versteht, hier ist ein Mann, der nichts von Gott versteht. Hier ist ein Mann, der Vollmacht will, aber keinen Glauben hat an Jesus. Hier ist einer, der darum ringt, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Er will im Mittelpunkt stehen. Er möchte bestaunt und wertgeschätzt werden wie Petrus und Johannes. Er möchte die Stellung haben, die er hatte, bevor Philippus, Petrus und Johannes in Samaria waren. Aber diesmal fliegt sein Schwindel auf. Die Antwort von Petrus zeigt klar, dass Simon nicht wirklich bekehrt ist. Und ich will einige Zeilen vorlesen, die William MacDonald dazu schreibt. Erstens, Petrus sagt, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Wir wissen, kein Gläubiger kommt ins Verderben. Das haben wir heute schon mehrfach lesen dürfen. Zweitens sagt Petrus zu Simon, du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache. Mit anderen Worten, Simon, du gehörst nicht zur Gemeinde Jesu. Drittens, dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott und das trifft nur auf Ungläubige zu. Viertens, ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Ein Geretteter wurde von Jesus von den Fesseln der Ungerechtigkeit befreit. Ganz anders bei Simon. Er ist in Ungerechtigkeit gefesselt. Simon war nicht bekehrt. Liebe Freunde, das Predigtthema, es gibt Christen und solche, die sich nur so nennen. Simon war nur ein Mitläufer gewesen, der alle getäuscht hat. Ein falscher Bekenner, der mit seinen Lippen sagt, ich glaube an Jesus, aber sich in seinem Herzen nie zum Heiland bekehrt hat. Er hat Jesus nie in Reue angefleht, ihm zu vergeben. Falsche Bekenner, Leute, die vorgeben, Christen zu sein, aber nicht gerettet sind. Leute, die nie wiedergeboren waren durch den Heiligen Geist, aber allen Schein waren. Leute, die an allen christlichen Riten und Gebräuchen teilnehmen, sich sogar taufen lassen und am Abendmahl teilnehmen, aber sich nie zu Jesus bekehrt haben. Falsche Bekenner. Ja, Geschwister, es gibt Christen, die Christen und solche, die sich nur so nennen. Und Petrus gibt dem Simon noch seinen letzten Rat. Bete zu Gott. Bitte Gott, ob er dir vergibt. Und ich will dir heute wie Petrus sagen, wenn du noch nicht bekehrt bist, dann bete zu Gott. Ich habe jetzt vor einigen Tagen zweimal ein Gespräch gehabt mit jemandem, der ganz nah ist. Und wir haben gesprochen und habe ich gesagt, möchtest du beten? Und dann sagt die Person, ich kann nicht beten. Die andere Person genauso, ich kann nicht beten. Petrus sagt ihm, bete zu Gott. Ein Kind Gottes kann beten. Tu das. Bitte Jesus, der zu Rechten des Vaters sitzt, auf seinem Thron, rechts neben seinem Vater. Bitte ihn um Vergebung deiner Sünden und täusche dich und andere nicht so wie Simon. Komm zu Jesus. Und wenn du nicht beten kannst, wie Petrus dem Simon sagt, dann beweist das, dass du noch nicht gerettet bist. Ich hatte so oft schon diese Freude gehabt, das erste Gebet von Leuten zu hören, die lange, lange als Sünder unterwegs waren. Die beten so von Herzen, nicht schön, nicht alles richtig. Sie danken Gott, dass der Vater ans Kreuz gegangen ist. Ja. Wir, die wir schon so ein bisschen wissen, ist nicht ganz richtig. Aber ich freue mich. Sie danken Gott. Sie reden mit ihm. Aber wenn du nicht reden kannst mit Gott, dann bist du wie Simon, der sich selbst und anderen was vormacht. Denn statt zu beten, wie Petrus ihn dringlich auffordert, sagt Simon ganz jämmerlich in Vers 24, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich kommt. Selbst hier, wo sein Unglaube allen offenbar wird, will er nicht zu Gott beten. Er hat nur Angst davor, dass Gott ihn richtet. Er hat Angst vor den Konsequenzen seiner Sünden, aber betet trotzdem nicht. Welch ein jämmerlich verlorener Zustand. Immer noch keine Reue im Herzen von Simon. Kein einziges Wort an Gott. Bete zu Gott. Simon tut's nicht. Ja, er hat Angst. Er fürchtet die Konsequenzen, aber wendet sich nicht an Jesus. An Jesus selbst, der alle Sünden vergeben kann. Welch ein entsetzlicher Fehler. Simon wird vom Apostel Petrus zur Umkehr aufgerufen, kehrt aber nicht um. Simon wird von Petrus aufgefordert, zu Gott zu beten, aber er betet nicht. Oh, wisst ihr was? Für mich steht Simon für viele Verlorene, die ich kenne. Sie kennen die Botschaft, kommen aber nicht zum Erlöser. Wissen um Gottes Zorn über Sünde, bitten aber nicht um Vergebung. Fürchten die Konsequenzen, bekehren sich aber nicht. Simon ist ein stehendes Beispiel dafür, dass viele Menschen nicht bereit sind, trotz offengelegter Sünden zum Sündenheiland zu kommen. Traurig, traurig, entsetzlich traurig. Simon ist verloren. Und die Bibel sagt, dass das Verlorengehen ewig ist. Das mit dem Fegefeuer kannst du getrost in den Bereich der Fabeln schieben. Ist erfunden worden, um Menschen ja, das Geld abzunehmen. Das gibt's nicht. Die Hölle ist ewig, sagt die Bibel. Unendlich. Und liebe Freunde, immer wieder hat der Heiland mit den Menschen über die Hölle gesprochen und sie gewarnt. Passt bloß auf, dass ihr nicht an diesen verfluchten Ort kommt. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, sagt Jesus. So wie damals in Samaria, so auch heute in Overath. Menschen sind verloren und kommen in den verfluchten Ort, den Jesus Hölle nennt. Aber wunderbar, dass es Menschen gibt, auch heute noch in Overath, die Jesus suchen. Oh, wie freue ich mich über die Entscheidungen letzter Woche. Oh, wie freue ich mich, dass ich mit Menschen in Overath einen Bibelkurs in ihrem Wohnzimmer machen darf, damit diese Menschen Jesus kennenlernen. Und ich bin so gespannt, werden sie sich entscheiden? Ich weiß es nicht, aber ich glaube ja. sieht gut aus. Sie hören zu, ganz gespannt, haben die ganze Aufmerksamkeit auf den Text, wollen wissen, wer Jesus ist. Ich glaube schon. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 25. Sie nun, nachdem sie das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten nach Jerusalem zurück und verkündeten dabei das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Möge das Evangelium auch in Overath und Umgebung von Christen weitererzählt werden, damit noch viele Menschen zu Jesus kommen, wie damals in Samaria. Und dir, lieber Freund, wünsche ich eine echte Beziehung zum Heiland. Denn es gibt Christen und solche, die sich nur so nennen. Ich möchte die Predigt mit einem Wort abschließen, das Petrus an die Elite Jerusalems richtet, die nicht an Jesus glauben wollten. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wo dieser mächtige Herr so klar verkündigt wird von Petrus. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Glaube an Jesus Christus. Amen.